dass wir unvollkommen sind. Denn wenn wir werden wollen, was wir nicht sind, dann setzt das voraus, dass wir noch nicht dort sind, wo wir sein sollten. Und ich finde das so wunderschön, dass Gott dennoch mit uns begonnen hat. Manchmal ist es nicht ganz klar, warum Gott sich dieses leistet, mit unvollkommenen Menschen hier auf der Erde umzugehen. Dass er es sich leistet, ein Zeugnis in dieser Welt aufzurichten mit unvollkommenen Menschen. Aber ich glaube, er wusste schon, was er machte, als er diesen Weg einschlug. Ich glaube, das ist gerade das Phänomenale, dass Gott Menschen, andere Menschen sehen lässt, wie das Heil sich auswirkt. Wir sind nicht vollkommen, aber Gott ist bereit, mit uns anzufangen und andere Menschen sehen zu lassen, wie das zugeht, wenn Menschen anders werden. Vielleicht ist das gerade der bessere Weg. Nun, es wird schon der bessere Weg sein, denn Gottes Weg ist immer der beste. Aber dass Menschen, die uns beobachten, dann wirklich feststellen können, dieser Mensch wird zusehends anders, er wird verändert. Und darin wird wohl auch das Zeugnis bestehen. Mein Thema lautet also für heute Abend zunächst: Wenn ein engagierter Christ frustriert ist, was dann? Ich will zweierlei heute Abend machen. Zuerst möchte ich zwei Bibelverse kurz kommentieren zum Einstieg. Und dann möchte ich von Schrift und Erfahrung versuchen, Licht zu werfen auf das genannte Thema. Die erste Schriftstelle, die ich kurz kommentieren möchte, finden wir in Jesaja 41, Vers 10 ist es. Jesaja 41, Vers 10. Hier sagt Gott durch seinen Propheten: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh nicht in ängstlicher Weise um dich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Sei gewiss, ich stütze dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Was ist Frustration? Ich finde es etwas schwer zu definieren. Mir scheint, Frustration ist eine Mischung von Angst und Unwilligkeit. Gott spricht hier zu solchen, die Angst haben, die nicht fertig werden mit sich selbst, die nicht fertig werden mit ihren Umständen. Und das ist sehr tröstlich, dass Gott uns annimmt, so wie wir sind, auch wenn wir Angst haben. Gott lässt uns nicht gleich fahren, wenn wir etwas Mühe haben mit dem Vertrauen, denn Furcht setzt doch voraus, dass irgendwo Vertrauen fehlt. Und die Beziehung zu Gott wird ja getragen durch Vertrauen. Und wenn jetzt dennoch Angst da ist, dann ist das ein Zeichen großer Geduld seitens Gott, dass er dennoch mit uns weitermacht und uns sogar Zusagen macht. Nun sollten wir gleich an dieser Stelle etwas Grundsätzliches wissen. Unsere Beziehung zu Gott läuft grundsätzlich auf zwei Ebenen. Es gibt zweierlei Arten von Glauben in dieser Hinsicht, zweierlei Arten von Treue oder Untreue. Ein Christ ist jemand, der grundsätzlich einmal sein Leben Gott ausgeliefert hat. Er hat sein Vertrauen in Jesus Christus gesetzt. Er glaubt wirklich an Gott. So wie Gott das vorgeschrieben hat, über Jesus Christus sind wir zu Gott gekommen. Wer das nicht tut, der glaubt nicht wirklich an Gott. Er glaubt nicht Gott. Aber wir haben Gott dieses Vertrauen geschenkt und wir haben mit seinem Sohn gerechnet und wir haben uns in seine Nachfolge begeben. Das heißt, wir sind glaubende Menschen grundsätzlich und dieser Glaube trägt uns. Aber das heißt noch nicht, dass wir immer nur glauben. Das heißt, es gibt einen Unglauben, während man glaubt. Es gibt eine Untreue, während man noch treu ist. Innerhalb dieser Beziehung zu Gott sieht es manchmal an einigen Stellen in unserer Beziehung nicht so aus, wie es grundsätzlich ist. Grundsätzlich rechnen wir mit Gott, das ändert sich nicht. Und dennoch, an einigen Stellen bringen wir nicht das zum Ausdruck, was wir eigentlich grundsätzlich zum Ausdruck gebracht haben. Das heißt, wenn Gott mit uns Geduld hat, dann nicht so, dass wir überhaupt nicht an ihn glauben. Denn dann hätten wir keine Beziehung zu ihm, das ist klar. Er weiß, dass wir mit ihm rechnen. Nur weiß er, dass wir kurzsichtig sind, dass wir schwach sind, dass unser Vertrauen zu ihm nicht unser ganzes Leben durchdrungen hat. Und das ist das Erste, das ich aufstellen möchte, das ich in den Raum stellen möchte in dieser Woche oder in diesen 8, 9 Tagen. Wir müssen wissen, dass Gott mit uns rechnet, wir haben unser Vertrauen in ihn gesetzt und das bleibt so. Und aufgrund davon hat er wirklich Geduld mit uns, wo wir noch nicht durchdrungen sind vom Vertrauen zu ihm. Und da ruft er uns zu, fürchte dich nicht, habe keine Angst. Warum sollen wir keine Angst haben? Warum müssen wir uns nicht fürchten? Gott begründet das. Sehen Sie, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Und Gott ist nun eben ein Wesen, das denkt. Und somit hat er uns das Denken auch mitgegeben. Und wenn er nun eine Beziehung zu uns hat, dann ist das eine Beziehung des Denkens und der Begründung. Wir sind so geschaffen, dass wir Gründe brauchen für das, was wir als Kenntnis oder als Wissen oder als Faktum anerkennen wollen. Jetzt begründet Gott diese Aussage, fürchte dich nicht. Warum darf das so sein, dass wir uns nicht fürchten müssen? Und da gibt es, nun für uns Christen in der Kanaansprache, ist das etwas Selbstverständliches, ja. Aber jetzt täte es uns auch gut, einmal wirklich anfangen zu denken, warum ist das wirklich so? Was ist die Begründung dafür, dass wir uns nicht fürchten sollen? Ich bin bei dir. Wissen Sie, dass so eine Aussage vielen Leuten überhaupt nichts sagt? Wenn ich ihnen sagen würde, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, dann sagt ihnen das rein nichts. Ja, sie sind geografisch bei mir, ja. Was ändert das daran? Ja? Es gibt Leute, die haben kein Gottesbild. Die haben wenig von Gott erfahren. Und für die ist das genauso unverständlich. Wenn jemand ihnen sagt, dass Gott in ihrer Nähe ist, ja, was ändert das? Warum muss ich mich denn noch deswegen nicht mehr fürchten? Sehen Sie, wenn Gott hier so etwas sagt, dann setzt er doch etwas voraus. Wenn ein Götze sagen würde, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, dann wissen wir, hat das rein nichts zu bedeuten, denn der sitzt da vielleicht, aber der bleibt auch da. Aber wenn Gott sagt, ich bin bei dir, dann setzt er voraus, dass ich voraussetzen werde. Jetzt kommt vielleicht schon Erfüllung, was Bruder Krause prophezeite, dass wir vielleicht ein bisschen denken müssten. Ja? Wenn Gott sagt, ich bin bei dir, dann setzt er voraus, dass ich voraussetzen werde, dass er kein inaktiver Gott ist. Das genügt, meint er, denn er meint, ich weiß das. Ich habe schon so viel Kenntnis über Gott, dass wenn er mir sagt, ich bin bei dir, dass ich dann nicht nur in der geografischen Gegenwart da sein werde, sondern dass ich ein zugunsten des schwachen, des ängstlichen Handeln der Gott bin. So denkt er. Und wenn es in 1. Mose 39 heißt, Josef kam nach Ägypten als Sklave, aber Gott war mit ihm, dann wissen wir, was das heißt. Wenn Gott bei einem Menschen ist, dann ist er nicht nur da auf der Seite, sondern dann hilft er diesem Menschen. Das soll das bedeuten. Das ist so großartig von unserem Gott, dass er voraussetzt, dass er ein handelnder Gott ist. Das darf ich wissen. Ich muss nur wissen, ob er in meiner Nähe ist. Ja, dann kann ein Schlauer sagen, aber Gott sagt doch, er ist allgegenwärtig, dann ist er auch immer bei mir. Und die Jahreslosung will uns auch diesbezüglich ein wenig Trost machen. Nicht wahr? So selbstverständlich ist das nun auch nicht. Dann müssen wir wieder wissen, dass Gott zwar allgegenwärtig ist, aber nicht bei einem jeden Menschen ist. Das gibt es nun auch. Gott ist bei denen, die bei ihm sind, die sich zu ihm rufen ließen. Und wenn Menschen zu ihm kamen auf seinen Ruf hin, warum sind sie weit weg? Weil die Sünde uns von Gott trennt. Und da kann Gott gleich da sein, ganz in der Nähe. Aber die Sünde kann uns so trennen, dass Ozeane keine Entfernung sind im Vergleich. So wie Eheleute nebeneinander sitzen können und es können Welten sie trennen, so ist es auch mit Gott. Aber wenn wir gerufen worden sind und wir haben geantwortet und es ist ein Gespräch entstanden, dann ist er ein Gott, der uns hilft in unserer Angst. Aber das ist nicht alles. Sieh, ich bin bei dir, deshalb brauchst du nicht zu fürchten. Und das nächste, die nächste Aufforderung, sieh nicht in ängstlicher Weise um dich. Und da sieht man den engagierten Christ am Schreibtisch beziehungsweise bei seiner Arbeit und er sieht ängstlich um sich. Wie soll das noch alles werden? Die Frau in der Küche, alles voll Arbeit gestapelt. Im Büro die Papiere, in der Küche das Geschirr, auf dem Fußboden noch einiges andere. Vielleicht ein paar Kinder ringsum, das Telefon klingelt, an der Tür schellt es, das kann alles zugleich kommen. Und dann soll jetzt ein Christ nicht frustriert sein. Ja, er soll nicht frustriert sein. Ja, das braucht gar nicht so sein. Warum nicht, sagt Gott. Gott ist es, der das sagt, nicht ich. Gott sagt, sieh nicht in ängstlicher Weise um dich. Ja, wohin denn? Dorthin. Nicht um dich, nicht auf die Wellen wie Petrus, nicht auf die Arbeit, sondern auf Gott. Denn er ist mein Helfer. Immer. Sieh nicht in ängstlicher Weise um dich, denn ich bin dein Gott. Was heißt das, wenn Gott mein Gott ist? Ich habe mir manchmal diese Frage gestellt. Ein Heide hat auch seine Götter. Ja, was erwartet er von ihm? Was ist das? Was ist das, wenn ein Mensch einen Gott hat? Wenn ein Jude einen Gott hat? Wenn ein Mohammedaner einen Gott hat? Was ist das für ihn? Was heißt Gott? Egal, ob es der Rechte ist oder nicht. Und mir scheint, zweierlei kann man hier sagen. Ein Gott bedeutet für einen Menschen, erstens, ein Wesen, das über ihm ist, dem er unterstellt ist, dass seine Autorität ist. Er weiß, Dies ist ein für ihn höheres Wesen und er hat dieses Wesen zu fürchten, das heißt, sich nach ihm auszurichten. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Afrikaner im Dschungel in ganz einfachen Verhältnissen einen Gott hat, dann hat er vielleicht so etwas ausgerodet, freigerodetes da, etwas Gemüse gepflanzt. Und dann hat er einen Gott. Ja, was erwartet er von ihm? Regen. Dann bringt er vielleicht ein Opfer. Dann fleht er vielleicht zu diesem Gott. Er erwartet etwas von ihm. Er denkt intuitiv, dieses höhere Wesen ist nicht nur ein Wesen, das mich bestimmt, sondern mir helfen will. Das irgendwie für mich auch da ist. Das heißt, auf der einen Seite bin ich für ihn da und auf der anderen Seite ist er für mich da. Und genau das ist, was Gott in Israel deutlich machen will. Ich bin dein Gott, ich bestimme dein Leben, ich bin dein Herr. Das ist das Erste immer. Wenn das klar ist, wenn wir unter seine Herrschaft gekommen sind, in seiner Nachfolge, er darf unser Leben bestimmen, dann ist er auch unser Helfer geworden. Das heißt, ich brauche nicht ängstlich um mich zu schauen, erstens, weil Gott mein Leben mit allem, was womit mein Leben verbunden ist, bestimmt. Gott bestimmt, wie viel Geschirr in der Küche anwächst. Nicht die Leute, die am Tisch sitzen. Er bestimmt das. Er bestimmt, wie viele Briefe ich durch die Post bekomme. Er bestimmt, wie viele Telefonate ich bekomme. Entschuldigen Sie, das ist Schweizerisch. Was sagt man auf Deutsch? Auch so? Telefonanrufe, Entschuldigung. Ja. Er bestimmt mein Leben. Wissen Sie, dies ist ein sehr praktisches Thema, wenn ein Christ, ein engagierter Christ, frustriert ist. Wenn wir nicht fertig werden mit diesen praktischen Wahrheiten Gottes, dann kann die ganze Woche an uns vorübergehen, wie das Wasser vom Rücken einer Ente. Das kann getauft sein, noch und noch im Wasser, kommt raus und tut einmal so und dann ist alles vorbei. Und so kann alles Gehörte plötzlich in einem Nu vorbei sein, wenn das nicht irgendwie hineindringt. Dass Gott meine Post bestimmt, dass Gott meine Arbeit bestimmt, dass Gott meine Aufgaben bestimmt, alles. Damit muss ich einmal fertig werden. Ich bin dein Gott, ich bestimme dein Leben und zweitens, ich helfe dir aber auch. Und dann fährt er fort, das zu sagen, zuerst ich stärke dich, ich bin es ja, der arbeiten muss, ja. Aber gleich sagt er, ich helfe dir. Und zwar, da fängt die Betonung an. Zuerst, ich stärke dich, ganz einfacher Satz. Dann Betonung, ja, ich helfe dir. Und dann kommt eine zweite Betonung, sei gewiss. Ich halte dich und stütze dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist ein herrliches Wort und darüber können Sie wochenlang nachdenken und Sie haben immer noch eine Quelle, aus der Sie schöpfen dürfen. Aber lassen Sie mich zu einem zweiten Wort gehen. Und ich war etwas überrascht, als Herr Krause gerade von diesem Kapitel las und auch diesen Vers las. Kolosser 1, Vers 9. Dieser Vers hat mich oft beschäftigt, zumal ich öfter nun über den Kolosserbrief Vorträge gehalten habe. Und dann ist man doch veranlasst, über diese Verse nachzudenken. Und gerade dieser Vers hat mich sehr beschäftigt. Was mir aufgefallen ist, dass mit Vers 9 fängt Paulus an zu sagen, dass er hat schon an begonnen zu sagen, was er bittet, aber hier fängt er von Neuem an zu erzählen, wie er für die kolossischen Christen betet. Und wissen Sie das bis zu Vers etwa 23 oder 24, nein, 23 wohl. Der Text, diese kleine Einheit, geht wahrscheinlich von Vers 9 bis etwa 23. Und in diesem ganzen Text geht es wohl um das eine in Vers 9. Was ist das? Paulus betet, dass die kolossischen Christen erfüllt sein möchten mit der Kenntnis oder Erkenntnis des Willens Gottes. Als ob das der große Unterschied macht. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so wichtig, dass ich weiß, was Gott will? Genau genommen ist das nicht, was Paulus sagt. Er sagt nicht nur, dass sie wissen möchten, was Gott will, sondern er sagt, dass sie erfüllt sein möchten mit der Erkenntnis seines Willens. Und dieses kleine Wort erfüllen darf uns mal beschäftigen. In Epheser 5 heißt es in Vers 18, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann denke ich, ich bin ein Gefäß, das nun ganz voll sein muss mit dem Heiligen Geist. Nun, das stimmt, ich bin ein Gefäß. Paulus sagt, wir sind Tempel Gottes, aber wir werden wohl diesem Gedanken, diesem Wort nicht ganz gerecht, wenn wir nur bei dem Wort, bei dem Bild Gefäß stehen bleiben. Das Wort erfüllen beschäftigt die Theologen fast unendlich, wenn sie studieren, wenn sie sich einigermaßen mit diesen Problemen beschäftigen, dann wissen sie vielleicht, sie haben vielleicht schon nachgeschaut in Kommentaren und Lexika, dann wissen sie vielleicht, dass die Theologen sich gerade mit diesem Wort viel beschäftigt haben. Was meint das, die Fülle? Vor vielen Jahren sprach ein junger Mann, er war Missionar in unserer Gemeinde in Basel, über diesen Text, Epheser 5, Vers 18, und sagte, füllen heißt, dass der Geist uns bestimmen möchte. Damals war das für mich etwas fremd. Ich hatte mich schon viel mit diesem Vers beschäftigt, aber dieser Gedanke war mir etwas fremd. Aber ich habe seitdem immer wieder darüber nachgedacht und auch an dieses gedacht, das der junge Mann sagte. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, das stimmt, was er sagte. Meine Frau und ich waren, es war wohl vorigen Sommer, hatten wir die Gelegenheit, Zermatt zum ersten Mal zu besuchen. Da haben wir an einem Gasthaus gegessen zum Abendessen. Da schaue ich an die Wand, während wir warteten, da steht ein sehr interessanter Spruch, ich kann ihn jetzt nicht mehr wiedergeben. Es war auch eine Art Weinkeller da, dieser Raum zu gleicher Zeit. War ein schönes Restaurant, aber galt wohl auch noch als Keller. Und dann hieß es, wenn der Wein zu Kopf steigt, dann fängt nicht mehr der Geist, dann hört der Geist des Menschen auf, ihn zu bestimmen, und der Geist des Weins fängt an, ihn zu bestimmen, so ungefähr. Wenn ein Mann in die Wirtschaft geht und nicht von vornherein sich klar macht, wie das aussehen soll, sondern sich der Sache hingibt, dann ist es so, er bestellt zuerst und er bestimmt. Er bestellt, er gibt sein Geld aus und er greift zum Glas und er trinkt. Aber wenn jetzt das öfter wiederholt wird, dann hört er auf, in demselben, mit derselben Sicherheit, sich selbst zu bestimmen und das Glas. Ja. Dann fängt der Inhalt des Glases, der jetzt nicht mehr im Glas ist, sondern ihm, fängt dieser Inhalt an, ihn zu bestimmen. Sein Verhalten ändert sich. Und diese Parallele greift Paulus auf, nur dass die nicht ganz stimmt. Es ist sowohl eine Parallele als ein Kontrast, ja. Ein Vergleich sowohl als ein Unterschied. Der Unterschied ist dieser, dass wenn der Geist mich bestimmt, ich mich besser bestimmen darf. Und dass dabei nicht Unheil, wie Paulus jetzt wörtlich übersetzt sagt, sondern Heil entsteht, Ganzheit, Gesundung. Der Geist ist Gott. Vom Geist erfüllt zu sein, heißt, dass Gott mich bestimmt. Gehen wir jetzt zurück zu Kolosser Kapitel 1, Vers 9. wenn ich erfüllt bin mit der Erkenntnis des Willens Gottes, was dann? Dann bestimmt das Wissen um seinen Willen mich. Ist das bei Ihnen so? Bestimmt mich der Wille Gottes. Sehen Sie, wie wichtig das jetzt ist. Paulus will, dass das ganze Leben der Kolosser bestimmt wird von dem Willen Gottes. Und dazu muss man ihn wissen. Denn Gott geht mit uns nicht um wie mit Robotern. Er ist nicht der Einzige, der etwas wissen muss. Wenn Sie eine Maschine haben, dann müssen Sie wissen, wie Sie mit der Maschine umgehen. Die Maschine braucht nichts zu wissen. Aber ich bin keine Maschine. Ich bin ein Gegenüber von Gott. Und wenn der Wille Gottes in meinem Leben geschehen soll, dann handelt nicht nur Gott mit seinem Wissen, sondern dann will er mir sein Wissen kundtun, sodass ich bereits informiert, dann entsprechend seinem Wunsch handeln kann. Und es gilt also, mehr und mehr zu wissen, was Gott will. Soll ich das Buch lesen oder nicht? Was ist der Wille Gottes? Soll ich diesen Besuch machen oder nicht? Was ist der Wille Gottes? Soll ich jetzt putzen oder soll ich jetzt telefonieren und jemandem Mut zusprechen? Was ist der Wille Gottes? Ist das nicht Ihr Problem, wenn Sie engagiert sind? Wenn Sie engagiert sind, dann haben Sie sehr viel zu tun. Kürzlich, zwar wohl am Sonntag, besuchte mich ein Ehepaar, das herausbekam, wo ich war, und sie waren nicht allzu weit weg, und dann haben sie eine Fahrt gemacht und mich besucht. Und ich wohnte bei Leuten, und die haben mich dann dort besucht. Und dann hat er von seiner Arbeit gesprochen, den Gideons, und hat gesagt, wie sie Mitarbeiter suchen. Da kommen sie vielleicht in eine Gemeinde und machen ihr Anliegen bekannt, und fragen, oder sie laden ein, vielleicht zum Essen, oder Leute, die interessiert sind. Und dann, wenn diese Leute dann hören und so weiter, nee, das ist nichts für mich. Schauen Sie meinen Kalender an, der ist schon ganz voll, ja. Und dann sagt man zu denen, Sie sind der Mann, den brauchen wir. So einen wie Sie. Der ist am Werk, ja. Einen Menschen, der nichts tut, der einen leeren Kalender hat, den können Sie gar nicht gebrauchen. Da wissen Sie von vornherein, der tut nicht viel. Die wollen Leute haben, die etwas tun. Nun, es muss noch mehr darüber gesprochen werden, ja. Sie haben wahrscheinlich auch einen ausgefüllten Terminkalender und das gerade frustriert Sie, ja. Denn es gibt Aufgaben, die nehmen keine Notiz von meinem Kalender und drängen sich auf. Was dann? Sieh nicht in ängstlicher Weise um dich. Nun, diese zwei Worte wollte ich vorausschicken. Das war eine etwas längere Einleitung, aber lassen Sie mich zum Thema kommen. Sie merken also... Ich glaube, wir können das Thema morgen früh fortsetzen. Ja. Ich könnte auch frustriert werden, wenn ich an meine Predigten denke. Also, aber wieder habe ich noch eine kleine Einleitung zu dem, was ich sagen wollte. Ich wollte noch etwas Grundsätzliches dazwischen schicken. Und zwar zu unserem Menschsein. Mir scheint, das kann uns eine Hilfe sein, wenn wir fertig werden wollen mit unseren Aufgaben. Wir sollten wissen, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind, und das heißt unter anderem einmal, dass wir unter Gott gestellt sind und dass wir auf der anderen Seite wie Gott sind, und das wiederum bringt zweierlei mit sich. Die Tatsache, dass wir in das Bild Gottes oder im Bilde Gottes geschaffen wurden, heißt, dass Gott größer ist, als wir sind. Und das heißt, dass er unser Leben bestimmt und das heißt, dass wir Pflichten haben. Paulus betet ja, dass wir den Willen Gottes erkennen möchten, denn wir haben uns nach seinem Willen zu richten, nicht nach unserem eigenen Willen. Mit anderen Worten, wir Menschen haben Pflichten, die auf uns zukommen. Wir stehen unter Befehl. Aber das ist nicht alles. Und wenn Sie frei, ein freier Mensch werden wollen, dann müssen Sie das andere wissen. Als Menschen, die im Bilde Gottes geschaffen sind, haben wir ähnliche Verlangen, wie er hat. Gott hat Verlangen. Bei uns sieht das etwas anders aus. Bei uns sind sie auch noch Bedürfnisse. Die Quellen zum Stillen unserer Verlangen liegt nicht in mir, aber Gott hat seine Quelle in sich. Aber ich habe bestimmte Verlangen, Bedürfnisse. Ich möchte etwas tun, ich möchte etwas haben, ich möchte etwas sein und so weiter. Ich möchte genießen. Gott hat mir Verlangen gegeben, das heißt, ich habe Bedürfnisse, mich auszudrücken. Ich habe Bedürfnisse, gewisse Dinge zu tun und so weiter. Wenn ich ein Christ bin und für Gott arbeite, dann habe ich Wünsche. Paulus stellt das in Rechnung. Er sagt zum Beispiel in 1. Timotheus 3, gleich am Anfang, wenn jemand Aufseher in einer Gemeinde sein möchte, dann hegt er ein schönes Verlangen. Paulus rechnet damit, dass Menschen Gott dienen wollen. Es ist also ganz in Ordnung, Wünsche zu haben. Es ist ganz in Ordnung zu wünschen, ich möchte einmal dies tun, ich möchte mal ein Buch lesen, ich möchte mich mal hinsetzen und 5 Minuten Pause machen. Aber wir müssen nie vergessen, ich bin nicht ein Wesen, das nur nach meinen Launen lebt. Ich habe Pflichten. Das heißt, ich kann mich nicht nur nach meinen Wünschen richten, sondern ich habe mich zu richten nach den Wünschen eines anderen, der über mir gestellt ist, Gott. Auf der anderen Seite, ich bin nicht nur ein Sklave Gottes, sondern er stellt mich frei, meinen eigenen Wünschen nachzugehen. Zwischen diesen Zweien besteht manchmal eine Spannung und das kann mich frustrieren. Aber es hilft mir, wenn ich einmal weiß, beides darf da sein. Sie müssen nicht nur immer fragen, soll ich? Sie dürfen ruhig einmal fragen, was möchte ich? Es gehört zum Freiwerden, dass wir auch tun, was wir möchten. Nur auch das bestimmt Gott. Aber es ist ein gewisser Freiraum da. Und wenn wir nicht frustriert sein wollen, dann sollten wir eigentlich um diese beiden Aspekte unserer Beziehung zu Gott und unserer Aufgaben wissen. Auf der einen Seite habe ich Pflichten. Ich habe mich nach dem Wunsch eines anderen zu richten. Aber auf der anderen Seite darf ich auch einmal tun, was ich will. Jetzt, warum ist ein engagierter Christ frustriert? Was sind die Gründe dafür? Jetzt komme ich zum Praktischen. Erstens, wenn ein engagierter Christ frustriert ist, könnte es sein, ich gebe jetzt mögliche Antworten, mögliche Gründe. Es müssen nicht alle diese Gründe zur gleichen Zeit da sein, vielleicht nur einer dieser Gründe. Aber es könnten folgende Gründe da sein. Und zwar erstens, könnte es sein, dass so ein Christ einiges tut, wozu er keine Begabung hat. Und ich glaube, Sie sehen, das liegt auf der Hand. Wenn jemand etwas tut, wozu er keine Begabung hat, dann muss das ihn frustrieren. Jetzt soll jemand singen und er kann nicht. Bei unserer Schwester hört man sofort, die hat eine Stimme, die kann singen. Aber es gibt andere Leute, die versuchen und sollen und können nicht. Dann sollen sie mal Hand anlegen und sie können nicht. Das zerbricht alles. Die sind wie die wie der typische Elefant in einem Porzellanladen. Was soll man da tun, wenn man Dinge tut, für die man offensichtlich keine Begabung hat? Nun wollen wir nicht gleich dem die Verantwortung zuschieben, dem diese Person verantwortlich ist, wenn er jemandem verantwortlich ist. Vielleicht tut er es einfach so. Aber ich würde zweierlei hier damit in Verbindung bringen. Erstens kann es sein, dass er einen Auftrag hat, aber keine Begabung für diesen Auftrag. Kann das sein? Ja, das kann sein. Aber ist dieser Auftrag dann von Gott? Das kann auch sein. Ja, und die Frustration, die hat Gott absichtlich gewollt. Es muss nicht immer falsch sein, wenn ein Christ frustriert ist. Es kann sein, dass Gott ihn in die Enge bringt und ihm einmal zeigt, dass er nichts ist. Das kann ja sein. Wenn er wirklich weiß, dass Gott einen Auftrag an dieser Stelle für ihn hat, aber er kann nicht, dann wissen wir, was er tun soll. Dann soll er seine einmal Ja sagen zu dem, zugeben, Herr, ich kann nicht, diese Entdeckung begrüßen, aber dann ganz demütig bitten, Herr, schenke mir das Nötige dazu. Denn hinter jedem Dienst steht eine Begabung. Es gibt in der Gemeinde Jesu nicht Dienst ohne Begabung. Das ist die Lehre von Paulus. Und wenn Gott mir einen Auftrag gibt, für den er mich noch nicht begabt hat, dann darf ich aber auch damit rechnen, dass er mir das Nötige dazu geben wird. Dann dürfen wir im Vertrauen bitten, Herr, gib mir das nötige Zeug, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und wissen Sie, das darf Sie trösten. Es gibt das immer wieder im Leben, auch in der säkularen Welt, dass Menschen Aufgaben bekommen, für die sie scheinbar nicht begabt, beziehungsweise denen sie nicht gewachsen sind. Und das fordert sie heraus. Der Weltmensch würde denken, da schlummert etwas und das darf jetzt rauskommen. Ja? Wissen Sie, wenn Sie Gott zum Chef haben, dann kann die Aufgabe so schwer sein, dass Sie manchmal merken, da ist rein nichts, das aufblühen kann. Unser Gott tut gründliche Arbeit. Wenn wir etwas werden wollen, das, was wir nicht sind, dann müssen wir einmal zugeben, dass wir nicht nur nicht so viel sind, sondern dass wir eine Null sind. Dass wir nichts sind. Und dann kann Gott mit uns etwas machen. Aber zweitens, es kann sein, dass wir nicht wissen, ob wir einen Auftrag haben. Irgendwie sind wir an diese Aufgabe geraten und ich merke bald, ich kann das nicht, was soll ich tun? Soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Das ist die schwierigere Situation, nicht wahr? Aber auch da dürfen Sie der Aufforderung von Jakobus nachkommen. Wenn jemandem Weisheit fehlt, dann darf er doch bitten, soll er bitten, und zwar im Vertrauen. Dann beten Sie doch. Herr, zeige mir, ob dies meine Aufgabe ist oder nicht. Und wenn nicht, Herr, dann will ich sofort aufhören. Dann seien wir ehrlich. Dann wollen wir aufhören. Aber wir dürfen um Weisung bitten. Der zweite Grund, weshalb man vielleicht frustriert ist, der erste Grund war, man arbeitet ohne Begabung. Man darf um Begabung bitten. Zweitens, man arbeitet wirklich ohne Auftrag. Das weiß man auch. Und das kann sein, dass man die Begabung hat oder nicht die Begabung hat. Es gibt viele Leute, die haben Begabung, aber sie arbeiten ohne Auftrag. Sie leisten eine ganze Menge mit ihrer Begabung, aber nicht dort, wo sie sein sollten. Das ist dann traurig. Es ist wichtig für einen Christen zu wissen, dass er das tut, was Gott will. Man sollte erfüllt sein von der Erkenntnis des Willens Gottes. Drittens, Es kann sein, wenn man frustriert ist, dass man Unklarheit hat oder im Unklaren ist über den Auftragscharakter von Familie oder beziehungsweise und Beruf. Sie sind engagiert in der Gemeindearbeit und Sie sind frustriert. Warum? Vielleicht entsteht da eine Spannung oder ist eine Spannung entstanden zwischen Hausaufgaben, Familienaufgaben, Berufsaufgaben und Gemeindeaufgaben. Es könnte sein, dass Sie denken, Sie arbeiten für den Herrn, wenn Sie in der Gemeinde arbeiten. Aber Sie wissen, Sie haben irgendwie noch andere Aufgaben, aber Sie haben nie gelernt, wie diese Aufgaben schriftlich einzuordnen sind. Und wissen Sie, dass Sie da nicht allein wären, wenn das der Fall wäre? Wissen Sie, dass es vielleicht die meisten Christen gibt, die ihren Beruf nicht einordnen können? Die nie klar geworden sind über die Art und Weise, wie ihr Beruf in ihr Christsein hineinpasst. Da zitiert Goldsmith, glaube ich, ist es, der das Buch oder wohl einige über Mission geschrieben hat. Eins lautet, was stehst du einfach da? In diesem Buch, glaube ich, ist es, zitiert einen jungen Mann, der ungefähr so spricht, ich bin Schreiner, nein, ich bin Missionar und nebenbei bin ich noch Schreiner. Das heißt, von Beruf ist er Schreiner und arbeitet auch an diesem Beruf. Aber er arbeitet auch missionarisch, ist tätig, wahrscheinlich in England, wo das Buch entstanden ist, oder hier in Deutschland, irgendwo. Er arbeitet in einer hiesigen Gemeinde und sieht das als seine eigentliche Arbeit an. Das merkt man an dieser Formulierung. Nebenbei bin ich noch Schreiner. Der verkennt, dass diese Schreinerarbeit ein wirklicher Dienst für Gott ist. Übrigens, es muss in der Gemeinde noch viel mehr gesprochen werden über gerade diese alltäglichen Arbeiten. Welche Rolle sie spielen im Leben eines Christen. Christen sollten darüber klar werden. Luther hat das verstanden, sehr schön einzuordnen. Er hat verstanden, den Leuten klar zu machen, dass ihr Beruf auch eine Berufung ist, ein Dienst für Gott. Wenn man das weiß, dass die Familie ein Platz ist, wo ich Gott dienen kann, dass Kindererziehung ein direkter Dienst Gottes ist, dass der Beruf ein direkter Dienst Gottes ist. Was für ein Dienst? Und darauf will ich gleich zu sprechen kommen. Wenn man das erkannt hat, dann muss man nicht eine Konkurrenz sehen zwischen Beruf bzw. Familienarbeit und Gemeindearbeit. Dann muss man das tun, worauf ich noch zu sprechen kommen habe, Prioritäten. Aber dann sieht man nicht mehr einen Konflikt zwischen den beiden. Man meint, man dient dem Herrn dann, wenn es in der Gemeinde getan wird, aber zu Hause, ja, das ist nicht so das Richtige. Ja, aber irgendwie muss es noch getan werden, man kann es nicht einordnen. Wie ist das denn einzuordnen? Jetzt muss man wieder Hintergrundarbeit leisten, um dieses zu verstehen. Es gibt in der Schrift zwei Arten von Dienst für Gott. Das heißt, es gibt zwei Arten von Aufträge. Hier geht es bald wie jenem jungen Mann, von dem man erzählte. Er war wohl zum ersten Mal in der Kirche. Er begleitete einen Freund von ihm. Und es war ihm alles neu, er war noch nie in der Kirche gewesen. Und dann steht der Pfarrer auf nun und macht da einiges vor. Ja, was macht er? Und er musste ihm erklären. Und dann hat sich mal zum Altar gedreht, ja, was macht er denn jetzt? Ja. Nun, er betet und so weiter und so. Und dann trat er auf die Kanzel, was gibt's jetzt? Ja, jetzt wird gepredigt. Dann hat er seine Uhr entfernt, ja, was heißt das? Da sagte der Freund, das hat rein nichts zu bedeuten. Ja.
Ich habe vergessen, wann ich anfing. Wissen Sie das noch? So, dann geht's bald offen. Es gibt zwei Arten von Aufträgen. Es gibt den Schöpfungsauftrag, den wir über Adam und Eva bekommen haben. Und es gibt den Auftrag von Jesus Christus, vom Messias. Und beide Aufträge, so Gott will ich in diesen Tagen noch von den ersten auch noch sprechen, aber jetzt nur andeutungsweise. Wir haben einen Auftrag in dieser ersten Welt, in dieser Schöpfung. Und dazu gehören die Berufe, die wir haben. Wir arbeiten an der physikalischen Welt, in dieser irdischen Welt. Nicht alles ist physikalisch. Wenn man in der Schule ist, dann arbeitet man auch geistig, aber doch, und auch das gehört zu dieser ersten Schöpfung. Da arbeiten wir Schulter an Schulter mit Unbekehrten zusammen. Wir sind alle Menschen und haben alle diesen Auftrag bekommen. Aber in der Gemeinde, da haben wir den zweiten Auftrag, der nun eigentlich der primäre geworden ist. Aus der Nachfolge Jesu ergibt sich der Dienst für Jesus Christus, das Evangelium zu verbreiten und seine Gemeinde zu bauen. In diesem Sinne hat der Schreiner eigentlich recht, wenn er sagt nebenbei, aber nicht so nebensächlich ist es, wie er das hinstellt. Denn nicht jeder Christ hat seine Aufgaben gleich verteilt. Denn dem einen ist es gegeben, mehr beim ersten Auftrag des Menschen zu arbeiten, dem anderen mehr am zweiten Auftrag. Das geht auch Paulus. Der eine Mensch, der kann das die ganze Zeit machen. Von dieser Perspektive müssen wir verstehen, was Paulus im 1. Korinther 7 sagt.